WDR Zeitzeichen. Stichtag heute,
7. Februar 1870. Der Geburtstag des österreichischen Arztes und Psychotherapeuten Alfred Adler.
Adlerianer-Kongresse gibt es, auch Ausbildungen zum Adlerianer in den zahlreichen Adler-Instituten. Doch einen mit der reinen Adler-Methode therapierten Patienten sucht man heute vergeblich. Denn in der psychotherapeutischen Praxis sind die Zeiten eingleisiger Methodik vorbei.
Im deutschsprachigen Raum hat sich die Methodik deutlich geändert. Das hängt damit zusammen, dass sich zumindest die psychotherapeutisch arbeitenden Adlerianer heute nicht mehr ausschließlich als Adlerianer verstehen, sondern eher als Analytiker. Genauso wie sich die Freudianer heute nicht mehr nur auf Freud beziehen, sondern auch auf die neueren Strömungen, so beziehen sich die Adlerianer auch nicht mehr nur auf Adler.
Pitt Wahl, zweiter Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Individualpsychologie.
Die 5 anerkannten analytischen Fachgesellschaften sind alle in einem Dachverband organisiert und arbeiten da sehr kooperativ zusammen, haben auch inzwischen eine gemeinsame Sprache, sind auch in den sogenannten Gutachterverfahren. Langzeittherapien müssen ja begutachtet werden, bevor von der Krankenkasse die Kosten übernommen werden. Da gibt es Gutachter sowohl von den Adlerianern als auch von den verschiedenen freudianischen Strömungen.
So friedvoll wechselseitig befruchtend ging es zwischen den verschiedenen psychotherapeutischen Schulen aber nicht immer zu. Vor allem deshalb, weil Alfred Adler ein höchst eigenwilliger Kopf war. Am 7. Februar 1870, heute vor 145 Jahren, wurde Alfred Adler in Rudolfsheim, einem Dorf bei Wien, geboren. Sein vom jüdischen zum protestantischen Glauben übergetretener Vater arbeitete dort als Getreidehändler. Den kleinwüchsigen Alfred plagten schon früh Gesundheitsprobleme.
Es ist schon so, dass Adler selbst als Kind unter verschiedenen Beeinträchtigungen gelitten hat. Der hatte einen Stimmritzenkrampf und hatte anschließend sehr mit Atemnot zu kämpfen. Und das hat sein Leben sicher sehr geprägt und die Tatsache, dass er in zum Teil sehr unsicheren sozialen Verhältnissen groß geworden ist und sich immer durchkämpfen musste. Insofern ist sicherlich seine Theorie auch ein Stück biografisch mitgeprägt.
Der Stimmritzenkrampf trat bevorzugt auf, wenn es einen Grund zum Heulen gab. Also griff der gepeinigte Alfred zur Selbsthilfe. Daraus wurde ein erster Baustein seiner späteren Theorie über Minderwertigkeitsgefühle.
Ich beschloss, das Weinen ganz einzustellen. Und so oft ich die erste Regung zum Weinen verspürte, gab ich mir einen Ruck, hielt mit dem Weinen inne und das Keuchen verschwand. Ich hatte ein Mittel gegen das Leiden, vielleicht auch gegen die Todesfurcht gefunden.
Der zweite Baustein, Alfred kompensierte seine sportliche Untauglichkeit mit schulischem Fleiß und durfte Medizin studieren. Früh zeigte sich seine soziale Ader, denn er tat alles, um die gesundheitliche Versorgung der Wiener Arbeiter zu verbessern. 1897 eröffnete Alfred Adler seine erste Praxis. Dann heiratete er die russisch-jüdische Studentin Raissa Epstein, mit der er 4 Kinder hatte. Adlers medizinischer Ansatz beschränkte sich nicht auf die körperlichen Beschwerden seiner Patienten. Ihn interessierte auch die Psyche, das gesellschaftliche Umfeld, die zwischenmenschlichen Beziehungen. So wurde er zum Begründer der Psychosomatik. Sein erster psychiatrischer Fall war seine Cousine.
Niemand hat nur Kopfschmerzen,
sagte er zu ihr.
Bist du sicher, dass dein Eheleben glücklich ist?
Alfred Adlers Ansehen wuchs mit solchen damals noch ungewöhnlichen Diagnosen. Auch der 14 Jahre ältere Psychoanalytiker und Traumdeuter Sigmund Freud wurde auf ihn aufmerksam. 1902 lud er Adler zusammen mit 3 anderen Wiener Ärzten zu seinen bald berühmten Mittwochabendgesellschaften ein. Doch wer tanzte hier nach welcher Pfeife? Es waren, anders als oft überliefert, Treffen auf Augenhöhe über viele Jahre hinweg.
Was sicher eine Rolle spielt, ist, dass Adler sich eigentlich nie als Schüler Freuds begriffen hat, sondern er hat sich immer als Kollege begriffen. Er hat sich auch, anders als die meisten anderen, nie bei Freud in Lehranalyse begeben.
1907 publizierte Adler seine bahnbrechende Studie über Minderwertigkeit von Organen.
Tatsächlich ist Adler davon ausgegangen, dass es so etwas wie eine menschliche Grunderfahrung gibt. Dass die menschliche Grunderfahrung sehr zusammenhängt mit Hilflosigkeitserleben, Ohnmachtserleben und dass es aber gleichzeitig so etwas wie eine Grundbewegung gibt, sich Kompetenz anzueignen und auch eine Lust an der Kompetenz und an der Entwicklung.
Pitt Wahl, Individualpsychologe und Psychoanalytiker in Bonn.
In einer gesunden Entwicklung führt das auch zu einem entsprechenden Selbstwertgefühl. Es kann aber auch sein, zum Beispiel bei Vernachlässigung oder bei mangelnder Resonanz oder beispielsweise bei Gewalterfahrungen oder anderen frühen Traumatisierungen, dass ein Komplex entsteht, ein Minderwertigkeitskomplex und ein instabiles Selbstwertgefühl.
Hier lag der Keim für den Bruch. Denn in Adlers Augen war das Streben nach Kompetenz, Einfluss und Macht prägender für den Menschen als der Sexualtrieb. Nicht die Libido sei der innere Motor, sondern das Bedürfnis, die als Kind erlebten Minderwertigkeitsgefühle zu überwinden. Beispiel: der griechische Staatsmann Demosthenes, der seinen Sprachfehler überwand und ein begnadeter Redner der Antike wurde. Damit stellte Adler die Psychoanalyse von Grund auf in Frage.
Er hat dann tatsächlich die Thesen, die Freud zur damaligen Zeit um 1910 herum vertreten hat, die hat er nicht so eins zu eins übernommen, wie viele andere Kollegen das gemacht haben. Das ging damals insbesondere um das zentrale Konstrukt des Ödipus-Komplexes von Freud.
Meine Funde zeigen, dass hinter allem, was man als sexuell bezeichnen kann, weitaus bedeutendere Konnexionen stecken,
schrieb Adler 1911 in seiner Kritik der Freudschen Sexualtheorie des Seelenlebens über den Liebeskampf des Sohns mit dem Vater um die Mutter.
Wir müssen den Ödipus-Komplex als Teilphänomen eines größeren psychischen Dynamismus, als Phase des männlichen Protestes auffassen.
Er ist eben sehr viel mehr von den Grunderfahrungen ausgegangen, von der Grunderfahrung der Unterlegenheit und der darin enthaltenen Bewegung des Strebens nach Höherem, der Überwindung von Mangellagen. Da ist er mit Freud auch inhaltlich immer weiter auseinandergekommen.
Angst vor dem Bruch zeigte Adler nicht. Seine Devise:
die größte Gefahr im Leben ist, dass man zu vorsichtig ist.
Doch war aus dem Kollegen Freud ein Konkurrent, ja ein Gegner geworden, der rufschädigende Gerüchte über Adler verbreitete. Seine Antwort: 1912 publizierte er sein Hauptwerk, die Studie über den nervösen Charakter. Mit ihr begründete er die von ihm sogenannte Individualpsychologie. Jeder Mensch war für Adler einzigartig, ein Unikum, angefangen vom Kleinkind in seinem sozialen Beziehungsumfeld.
Für mich sind das Wichtigste die frühen Schriften, insbesondere die Arbeit zum Zärtlichkeitsbedürfnis des Kindes. Das hat er schon sehr früh entdeckt und beschrieben. Und das spielt auch heute in der modernen Säuglingsforschung noch eine sehr große Rolle, in der Bindungsforschung, in der Mentalisierungsforschung.
Über die Erziehung der Kinder wollte Adler die Zukunft der Menschheit verbessern. Um sie vor Entmutigungserlebnissen zu schützen, suchte er das Gespräch mit den Eltern. Er gehörte zu den ersten Psychologen, die den familiären Lebensstil und die häuslichen Machtverhältnisse erforschten, die Geburtenreihenfolge, die Rivalität zwischen Geschwistern, kurz die Familiendynamik.
Für Adler war Erziehungskunst eigentlich immer Beziehungsarbeit. Und Beziehungsarbeit bestand darin, Kinder ernst zu nehmen, hinzusehen, hinzuhören, von Kindern zu lernen, auch das eigene Kindsein nicht zu vergessen oder zu verleugnen, sondern wertzuschätzen, aber durchaus auch klare Grenzen zu setzen in der Erziehung.
Sie werden niemals ein neurotisches Kind finden, in dessen Familie nicht auch weitere neurotische Personen anzutreffen sind,
sagte Adler auf einer Tagung für Kinderpsychologie.
Und es ist notwendig, diese anderen Personen zu finden. Generell versuche ich, das zu behandelnde Kind unabhängig zu machen und dabei nicht gegen die Mutter aufzubringen.
Jeder Einzelne, so Adler, sollte verstehen, wie sein Verhalten unbewusst von dem Verlangen bestimmt wird, andere zu dominieren. Direkt zum Beispiel durch Wutausbrüche, indirekt durch das Vorspielen von Depressionen. Mit solchen Erkenntniszielen legte er die Basis für die heutige Familien- und Paarberatung. Auch in den fernen USA horchte man auf und lud ihn zu einer Vorlesungsreihe ein. Doch der Erste Weltkrieg kam dazwischen.
Nach seiner Rückkehr aus dem Krieg, wo er dann als Militärarzt tätig war, war er ja sozialpolitisch sehr stark engagiert. Er hat teilweise sogar im Soldatenrat mitgearbeitet und war dann eben in der sozialdemokratischen Bewegung in Wien lange Zeit ganz aktiv in der Bewegung der Erziehungsberatungsstellen, der Ehe- und Familienberatungsstellen, hat sehr viel Vorträge gehalten, hat sehr viel aufklärerisch gearbeitet.
Jeder Mensch kann prinzipiell alles.
So seine idealistische pädagogische Devise. Seine Patienten lagen nicht mehr auf der Couch, sondern saßen auf Stühlen, befanden sich also auf Augenhöhe mit dem Therapeuten. Das Abklopfen von Kindheitserinnerungen blieb wichtig, um den unbewussten Lebensplan freizulegen. Im Mittelpunkt der Sitzungen standen jedoch die aktuellen Problemlagen des Patienten, die Überzeugung, dass Entscheidungen im Hier und Jetzt helfen, das Vergangene zu überwinden. Bewusst streute Adler auch Scherze ein.
Ein Witz kann dem Patienten zeigen, wie lächerlich die eigene Erkrankung ist.
Viele bezeichnen Adler ja auch als Sozialpsychologen oder Motivationspsychologen. Er war sehr viel weltoffener als Freud, er war weniger dogmatisch. Nach der Trennung von Freud hat er seine Schule eine Weile genannt Verein für freie Psychoanalyse. Es gibt auch heute noch ein Adler-Institut, was diesen Titel trägt.
Anders als Freud bemühte sich Adler in seinen Büchern um eine einfache Sprache, um eine Verdeutlichung seiner Theorien anhand von Fallbeispielen. Die Titel seiner Bücher sprechen für sich.
Heilen und Bilden. Menschenkenntnis. Die Seele des schwer erziehbaren Kindes. Der Sinn des Lebens.
In den USA stieg Adler Ende der 1920er Jahre zur Kultfigur auf. Nach dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland fand er dort auch sein Exil. Das Verbot seiner Bücher und seine jüdischen Wurzeln ließen ihm keine andere Wahl. 1937 kehrte er ein letztes Mal zu einer Vorlesungsreise nach Europa zurück.
Wenn er sprach,
so die Schriftstellerin und Individualpsychologin Gina Kaus,
wenn er sprach, hatte ich häufig das Gefühl, das habe ich immer gewusst, ohne es zu wissen.
67-jährig erlag der Unermüdliche, der die Psychologie nachvollziehbarer und damit populärer gemacht hatte, im schottischen Aberdeen einem Herzinfarkt. Dort wurde 2011 auch seine Urne wiederentdeckt und nach Österreich überführt.
Die Urne von Alfred Adler, dem Wiener Begründer der Individualpsychologie, wurde 74 Jahre nach seinem Tod am Wiener Zentralfriedhof beigesetzt.
Vermeldete die Presse.
Dies erfolgte im Vorfeld des 25. Internationalen Kongresses für Individualpsychologie in Wien.
An Aktualität hat Adler in der psychotherapeutischen Forschung nichts eingebüßt. Nicht nur Therapeuten nennen sich heute Adlerianer, sondern auch Berater, Ärzte, Lehrer oder Theologen. Im Schatten von Sigmund Freud, dem Vater der Psychoanalyse, steht Alfred Adler jedenfalls längst nicht mehr. Noch einmal Pitt Wahl.
Der Streit der Großväter, der ist eigentlich mehr Geschichte. Es kommt aber auch dazu, dass die Freudschen Strömungen und Schulen sich heute sehr viel mehr in Richtung Adler entwickelt haben. Insbesondere deshalb, weil es heute sehr viel mehr um Themen wie Selbstgefühl und Selbstwertgefühl geht. Und das Minderwertigkeitsgefühl ist ja eine Sonderform des Selbstgefühls und des Selbstwertgefühls. Wenn man die Selbstpsychologie oder die Objektbeziehungstheorie nimmt, dann kann man da sehr viele Berührungspunkte finden zwischen individualpsychologischen Konzepten und freudianischen Konzepten neuerer Art.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 5 nach 9 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de